Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Ofenkäse Crimes. Und ihr begleitet uns heute bei einer ganz besonderen Folge, denn unser heutiger Fall spielt in meiner Heimatstadt Aachen. Und somit erzähle ich euch heute als echtes Öcher-Mädchen die heutige Geschichte.
Hi Kati.
Hi Raffi.
Wie ist es?
Mir ist es gut. Und wie ist es dich?
Mich ist es auch gut.
Gut, geht es dir. Ja, das war die Öcher-Mundart, Öcher-Platt. Raphael hat schon ein bisschen gelernt. Mhm. Raphael, du hast ja eigentlich einen anderen Dialekt, ne?
Ja.
Sag mal was auf deinem Dialekt und die Leute sollen dann raten, woher du kommst.
Ich bin grimmelwiedisch.
Ich hab's verstanden. Habt ihr es auch verstanden? Woher kommt Raffi? Schreibt uns gerne mal, wenn ihr es wisst. Und ich würde sagen, ich erzähle den Zuhörer und Zuhörerinnen erstmal ein bisschen was über Aachen. Also darfst du dich erstmal entspannt zurücklegen. Lehnen. Du kannst dich auch hinlegen, wenn du möchtest.
Oh ja, ich hätte es nötig gerade.
Ja. Ja, wir haben gerade Foodkoma, weil wir Nudeln und Pizza gegessen haben. War sehr lecker. Shoutout an unsere Lieblingspizzeria hier in Aachen, wenn ihr mal nach Aachen kommt. Frascati Pizza, sehr, sehr lecker.
Keine Werbung.
Keine Werbung.
Keine bezahlte Werbung.
Keine bezahlte Werbung, leider. Schenkt uns Pizza. Ja, also Aachen ist ungefähr so gute 50 Minuten von Köln entfernt mit dem Auto. Und was auch ganz wichtig ist, dass man von Aachen ganz schnell über die Grenze nach Holland und Belgien kommt. Also wir sind quasi hier im Dreiländereck. Und das hat mir echt schon auch oft meine Sonntage gerettet, wenn mal der Kaffee zum Beispiel leer war. Und der klassische Familienausflug hier ist eigentlich für Aachener sonntags schnell mal nach Ikea frühstücken gehen und einen Hotdog snacken. Ja, und weil wir hier in der Nähe zu Holland leben, sagt man hier auch als Aachener immer, wenn Holland nicht wäre, leck Aachen am Meer. Ho, ho, ho. Ja, in Aachen wohnen ungefähr 250.000 EinwohnerInnen. Viele Studenten und Studentinnen kommen hier auch hin, um an der renommierten RWTH zu studieren. Und neben der RWTH ist Aachen auch bekannt für das Gebäck Printen, dem Reitsportfest Schio, Karl dem Großen und dem momentan in den Schlagzeilen vertretenen Armin Laschet. Fühlt sich gerade auch irgendwie komisch, Karl dem Großen und Armin Laschet in einem Satz zu erwähnen.
Vielleicht noch Fun Fact über Armin Laschet. Der war mal, was war der eigentlich, Hochschuldozent hier oder?
Der hatte irgendwas mit der RWTH am Stüssel.
Jedenfalls sollte der Klausuren korrigieren oder Noten eintragen und hat besagte Klausuren allesamt im Zug vergessen. Und
stimmt, da war, oh ja, da ging es richtig ab auf Jodel auch.
Mehr, einfach nicht mehr auffindbar. Und das ist ja ein Riesenproblem für die Uni, wenn auf einmal so ein ganzer Satz Klausuren weg ist. Und da gab es dann wohl auch Leute, die dann in seinem Wahlkampf, als er dann hier in Aachen war, Schilder hochgehalten haben. Armin, wo ist meine Klausur? Und
so. Was war das vom Maschinenbau
ich,
oder was?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Du hast ja auch an der RWTH studiert, ne?
Nee.
Nee, stimmt, du warst hier nur an der RWTH, ja, okay. Aber du hast nicht an der RWTH studiert selber?
Nein.
Okay, aber das Gebäude, wo du dann deinen Doktor gemacht hast, war von der RWTH?
Ja,
okay.
Das Institut auch, nicht okay. Nur das Gebäude.
Okay, interessant. Ja, also generell Aachener Wetter, Öscher Wetter ist eigentlich immer ziemlich viel Regen und Grau. Also man könnte auch schon sagen, hier ist dreimal am Tag schönes Wetter, so wie man das in Irland sagt. Es ist hier eigentlich ziemlich ähnlich.
Viert regenreichste Stadt Deutschlands oder so, habe ich mal gehört.
Im Ernst? Oh je. Ja, und Raffi, du bist ja jetzt quasi Wahl-Aachener und du bist ja, wie gesagt, schon für deinen Doktor hier hingezogen und hast mich dann hier kennengelernt. Was findest du natürlich neben mir am besten an Aachen?
Die geografische Lage, glaube ich.
Also wegen dem Dreiländereck?
Ja, Dreiländereck eher noch, dass man so schnell halt in der Natur ist. Also der Aachener Wald, das ist so ein größeres Waldstück hier. Der ist ganz schön, um da mal eine Wanderung zu machen. Und dann ist man jetzt schnell in der Eifel, Belgien. Kann man ganz viel drumherum machen.
Wo findest du, sollte jeder mal hingegangen sein, wenn er nach Aachen kommt oder sie nach Aachen kommt?
Ja, auf jeden Fall halt Rathaus und Dom sowieso und dann auf den Lousberg, glaube ich.
Na, der Lousberg ist schön, da hat man eine ganz schöne Aussicht über die ganze Stadt.
Ja.
Ja, also wenn ihr mal nach Aachen kommen wollt, ich habe auch ganz lange im Aachener Rathaus gearbeitet, dann, wenn Coroni-Moni wieder vorbei ist, dann kommt ja mal alle vorbei und dann, weiß ich nicht, verlosen wir irgendwie eine Stadtführung oder sowas.
Eine persönliche.
Und danach anschließend Ofenkäsezubereitung oder so. Ja, und was ich auch recherchiert habe, ist, dass Aachen zu der drittkriminellsten Stadt NRW gehört.
Ui.
Und ja, auf den vorderen Plätzen befinden sich Köln und auf dem ersten Platz ist Düsseldorf. Und ich denke aber, dass das auch viel zu tun haben könnte mit der Grenznähe halt, weil schmuggeln schon viele ein bisschen Gras und so über die Grenze.
Ja.
So zu Studienzeiten war da, also kann man jetzt mal erzählen, da haben halt auch immer Leute von Herlen halt Gras geholt. Ich habe da nie mitgemacht. Ich habe da nie mitgemacht.
Wie hat das Götz Wiedmann auf einem Konzert gesagt hier in Aachen? Hier kommen so manche Drogen ja auch früher an als im Rest der Republik.
Ja, das stimmt. Ja, und der heutige Fall spielt im Aachener Stadtteil Eschweiler. Ja, ein eher, wie ich finde, trister Ort. Einst war Eschweiler Zentrum der rheinischen Stahl- und Eisenindustrie, die bis 1944 in Eschweiler florierte. Und besonders beliebt ist jetzt heutzutage Eschweiler im Sommer, denn dann tummeln sich hier Hunderte von Aachenerinnen immer am Eschweiler Blausteinsee, der übrigens ultra dreckig und vergammelt ist. Sorry.
Ich glaube, du machst ja keine Freunde unter den Aachenerinnen.
Nee, unter den Eschweilerinnen. Sorry, aber es ist echt eklig da. Naja,
Ich war noch nicht
egal.
da.
Ja, hast nichts verpasst. Ja, und genau, heute spreche ich auch sehr deutlich die Triggerwarnung aus, denn wir sprechen heute vorrangig über die sexuelle Gewalt und die Entführung von Kindern. Und die Namen haben wir gerade wegen der Nähe dazu, wo wir halt auch wohnen, geändert, auch aus Respekt vor den Angehörigen. Nico und Sandra. Es ist Sonntag, der 30. März 2003. Ein kühler Tag, aber auch ein sonniger. Bevor die Schule morgen beginnt, noch schnell die letzten Stunden ausnutzen. Zeit zum Spielen und Herumtoben. Nico möchte seiner Schwester Sandra unbedingt die Kuhle zeigen, die er auf einem Bergwerksgelände gefunden hat. Schnell Mama und Papa fragen, ob sie vor dem Abendbrot noch ein, zwei Stündchen raus dürfen. Die Eltern erlauben es. Sie sollen aber pünktlich zurückkommen. Die beiden wachsen behütet auf, haben Regeln und Strukturen. Sie wissen auch, dass sie niemals mit jemandem mitgehen dürfen, den sie nicht kennen. Das hatte Mama ihnen doch schon so oft gesagt. Sandra ist 9 Jahre alt und liebt es, wenn ihr 2 Jahre älterer Bruder Nico sie zum Spielen mitnimmt. So machen sich die beiden auf den Weg, um auf der Halde am alten Zechenwerk herumzutollen. Aber das unbeschwerte Spiel der beiden Kindern wird gestört. Zwei junge Männer mit Polizeijacken nähern sich den Geschwistern, sagen, sie seien Zivilpolizisten und müssen mitkommen. Zeigen ihnen ihren Ausweis als Beweis. Der vermeintliche Zivilpolizistenausweis ist keiner. Er ist eine alte Karte aus einer Videothek. Zu Hause wartet die Mutter auf ihre beiden Kinder, wartet darauf, dass sie die Tür hineinstürmen, lachend und hungrig vom vielen Spielen. Sie wartet darauf, dass ihre beiden Kinder ihr von ihren Abenteuern erzählen und sie danach müde von den Erlebnissen des Tages einschlafen. Das Warten ist vergebens. Sandra und Nico kommen nicht mehr nach Hause. Das Martyrium, das die Kinder am 30. März 2003 erleben, ist fast unaussprechlich. Bei den Männern, die sich als Polizisten ausgaben, handelt es sich um einen 28-jährigen Mann, den ich hier im Fall als W bezeichne, und dem 33 Jahre alten M. 1993 lernen sich beide in einem Spielwarengeschäft kennen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut, teilen die gemeinsame Vorliebe für Motorräder. Wollen sogar gemeinsam eine Vermarktungsagentur für Motorsport gründen. Der Traum zerplatzt schnell, denn der Erfolg blieb aus. Beide kommen, wie sie später vor Gericht aussagen, aus zerrütteten Familien. Ems Mutter arbeitet in einer verrufenen Kneipe in Eschweiler. W. spricht immer wieder im Prozess über Alkohol- und Drogenprobleme seines Vaters. W. sagt im Prozess aus, dass er sich schon oft in Gewaltfantasien geflüchtet habe, in denen die Demütigung von Kindern eine Rolle gespielt habe. Er selbst sagt aus, dass er in der Schule immer nur gemobbt und gehänselt worden sei. W., der damals als Hausmeister an einer Schule war, sagt aus, dass er, Zitat, es absichtlich getan habe. Ich wollte Rache nehmen, weil ich früher als Hausmeister oft von Kindern geärgert worden bin. Es stellt sich die Frage, ob die gleich erzählten Ereignisse hätten verhindert werden können. Denn einer der beiden Täter ist kein Unbekannter bei der Aachener Polizei. W. war auch als der Rubbelmann bekannt. Immer wieder hat er sich vor Kindern ausgezogen. 1988 hatte er sogar ein Mädchen in seine Wohnung gelockt und vor ihr onaniert. Die Mutter des Kindes hatte W. erst nach den Taten an Nico und Sandra angezeigt. Die Polizei wusste von W., dass er ein Exhibitionist war. Auch hatte er bereits mehrere Frauen belästigt. Die Ermittlungen wurden zwar immer wieder aufgenommen, aber genau so schnell auch wieder eingestellt. Wegen Schulden hat er sogar eine Tankstelle überfallen, bei dem der Inhaber ihn aber vertreiben konnte. Nach den Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September schrieb L. einen anonymen Brief an den Bürgermeister von Eschweiler, in dem er den Rauswurf von Muslimen forderte. Trotz all dieser Ereignisse können sich W. und M. am 30. März 2003 den Kindern nähern. Stunden vorher schon sind die beiden in einem Fiat Punto umhergefahren. Mit dem gefälschten Ausweis und den Jacken der Polizei überwältigten M. und W. die beiden Geschwister, knebelten und fesselten sie. M. ruft vor der Tat sogar noch seine eigene Mutter an, sagt ihr, dass er heute nicht das Essen abholen würde. All das, was nun geschildert wird, ging laut Aussagen von W. auf die Befehle von M. zurück. Als der Richter im Prozess fragt, was mit Nico geschehen sei, sagt er, der M. hat gesagt, der Junge muss entsorgt werden. Sie hatten sich bereits vorher abgesprochen, dass sie Sandras Bruder loswerden müssen, weil sie das Mädchen in der Wohnung wochenlang gefangen halten wollten. An dem abgelegenen Parkplatz holten M. und W. Nico aus dem Kofferraum, um ihn mit einem Kabelbinder zu erwürgen. Als er die mit Kabelbinder gefesselten Hände des Jungs befreien wollte, um die Kabelbinder zu benutzen, bemerkte er nicht, dass ihm eine Elektrikerzange aus seiner Hosentasche fiel. W. blieb nicht bei M., sondern fuhr mit Nikos Schwester Sandra in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses, in dem M. wohnte. M. und W. vergriffen sich mehrmals am Tag der Entführung und in der Nacht an der Neunjährigen. Aus Angst vor Entdeckung der Tat entschlossen sich M. und W., auch Sandra zu ermorden. Auch mit ihr fuhren sie zu einem abgelegenen Waldstück in die Eifel, wo beide sie mit ihren bloßen Händen erdrosselten. M. und W. verabredeten gleich nach der Tat der beiden Kinder, Zitat, das Gleiche nochmal zu machen. Zitat, dass wir wieder ein Kind in unsere Gewalt bringen. Als Nico und Sandra nicht nach Hause kommen, beginnt der Albtraum einer jeden Familie. Sie muss das tun, was man sich niemals wünscht, je tun zu müssen. Nico und Sandras Eltern melden die beiden Kinder aus Eschweiler vermisst. Die Polizei beginnt sofort mit ihrer Suche. Aus der schrecklichen Ungewissheit wird am Folgetag eine noch schlimmere Gewissheit. Ein Spaziergänger findet den leblosen Körper eines Jungen, der als der neunjährige Nico identifiziert wird. Die Polizei beginnt sofort, die Suche nach Nikos Schwester auszuweiten. Am 6. April, eine Woche später, nachdem die Kinder sich auf den Weg zum Spiel machten, wird auch die Leiche der kleinen Sandra an einem Waldparkplatz in der Eifel, 50 Kilometer von Eschweiler entfernt, gefunden. Am 11. April findet die Beisetzung der beiden Geschwister unter großer Anteilnahme der Bevölkerung statt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Alle wollen Gewissheit. Wer konnte das den beiden Geschwistern und ihren Eltern antun? Viele Eltern in der Aachener Region haben verständlicherweise Angst um ihre Kinder. Am Sonntag, den 13. April 2003, bekommen die ErmittlerInnen einen wichtigen Hinweis. Am Tag des Verschwindens konnte ein schwarzer Kleinwagen beobachtet werden, in dem ein Kind gegen die Scheibe geschlagen habe. Das Auto habe im Dauerhubton gehupt und hätte Schwierigkeiten gehabt, die Spur zu halten. Warum genau dies nicht bereits bei der Beobachtung der Polizei weitergeleitet worden war, konnte ich in meiner Recherche nicht herausfinden. Am Montag, den 14. April, werden 2000 Männer aus dem Umfeld von Nico und Sandra zum Speicheltest gerufen. Auch Fingerabdrücke der AnwohnerInnen sollen mit DNA-Spuren am Fundort abgeglichen werden. Die PolizistInnen finden die Elektrikerzange und bitten um Hinweise zu dieser speziellen Zange. Immer mehr Hinweise gehen bei der Aachener Polizei ein. Viele AnwohnerInnen und Eltern melden sich, glauben, es könnte M., der Elektriker, sein. Und W., der Gebäudereiniger, gewesen sein. Sofort wird die Fahndung der beiden Männer veröffentlicht und die hohe Fluchtgefahr der Männer wird bestätigt. Am Donnerstag, den 17. April, sehen AutofahrerInnen in der Schweiz den schwarzen Fiat. Den PolizistInnen gelingt es, die beiden Männer in Gewahrsam zu nehmen. Noch in einer Schweizer Polizeistation gestehen M und W den Mord an den beiden Geschwistern Sandra und Nico aus Eschweiler. Am 5. November 2003 beginnt dann der Prozess gegen die beiden Angeklagten M und W. Die Anklage wirft den beiden Männern gemeinschaftlichen Mord, Freiheitsberaubung mit Todesfolge und sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Richter Nohl hat darauf verzichtet, die Eltern von Nico und Sandra als Zeugen zu laden. Er will ihnen eine Konfrontation mit den beiden Männern, die ihre Kinder umgebracht haben, nicht zumuten. Allerdings lädt er den Kriminalhauptkommissar Norbert S. zum Gericht. Er hat während der Zeit der Ermittlungen und auch in der Zeit danach den Kontakt zu den Eltern der beiden Kinder gehalten. Er erzählt, dass er das Gespräch nach der Vermisstmeldung mit der Mutter führte. Er sagte dem Richter, sie konnte es zuerst nicht glauben, sie brach zusammen. Sie betonte immer wieder, dass ihre Kinder nie mit einem Fremden mitgegangen wären. Sie erzählte so viel von Sandra und Nico, dass man dachte, man kennt sie. Am ersten Tag des Prozesses wird der Angeklagte M vernommen. Er soll den Ablauf des Tages schildern, an dem er und sein Mittäter W. das Leben zweier Kinder nahmen. Ihm fällt es schwer zu sprechen. Jedes einzelne Wort presst er raus. Richter Nohl besteht darauf, dass er jedes Detail des Tages beschreiben muss. Immer wieder versucht M., die Schuld auf W. zu übertragen. Sagt, er sei die treibende Kraft hinter allem gewesen. W. habe ihm den Befehl gegeben, den Jungen zu ermorden. W. gesteht mehrmals, sexuelle Gewalt an Sandra ausgeübt zu haben. Ihr Plan war es eigentlich, Zitat, das Mädchen als Sklave zu halten. Er selbst sagt, dass er nicht begreifen könne, wie er jemals ein so grausames Verbrechen begehen konnte. M. gibt mehrfach an, dass er von den Gewaltfantasien und der Realität nicht mehr unterscheiden konnte. Zitat, ich habe nicht gewusst, dass das wirklich passieren würde. Man bekommt leicht das Gefühl, als wolle M. die alleinige Schuld auf W. zuweisen. Sagt dem Richter, dass W. ihm immer sagte, wo es lang ging. Erzählt dem Richter sogar, dass W. vorhatte, einen Kindersexring zu gründen. W. hätte Kontakt zu einem Barbesitzer gehabt und sei auf die Idee gekommen, dem Besitzer junge Mädchen anzubieten. M. versucht sich aber auch von dieser Last freizuschaffen und erklärt, dass er dachte, dass dies nur eine Fantasie von W. gewesen sei. Ein halbes Jahr vor dem Mord konsumierte M. täglich Kinderpornografien und erzählte vor Gericht, ich tauchte in Fantasien ab, in denen ich die Kränkungen, die ich selbst erlebt habe, heimzahlte. W. selbst hörte nur zu, schüttelte immer wieder in den Kopf als Antwort auf die Aussagen seines Mittäters. Er möchte nicht aussagen, da er das Gefühl habe, er würde absichtlich missverstanden werden. Sein Anwalt schafft es schließlich doch, ihn zu überzeugen, auszusagen. Kein Anzeichen von Reue oder Schuldbewusstsein. Auf die Antworten des Richters antwortet er kühl und knapp. Er wirkt sogar fast gelangweilt. W. scheint keine Probleme damit zu haben, die Details der Tat zu äußern. Sein Anwalt versucht, ihn sogar zurückzuhalten, damit er sich nicht zusätzlich belastet. W. erzählt frei heraus, dass in einem Altkleidercontainer vor seinem Haus eine Diskette zu finden sei, auf der die Entführung und die Ermordung der Kinder genauestens dokumentiert sei. Er selber sagt über sich, dass er dabei immer sehr locker drauf gewesen sei. Auch der Schweizer Polizeibeamte Peter S. sagt als Zeuge am dritten Tag des Prozesses aus. Er hatte die Erstvernehmung mit W. gemacht. Er sagte gleich, dass es ihm nicht gleich fiele und es ihm schwer fiele, die Aussagen des Angeklagten zu verarbeiten. Am letzten Prozesstag werden im Aachener Landgericht die Sachverständigen geladen. Psychiater Norbert Leigraf erzählt, dass M. ihm von Ängsten in der Schule berichtete. Er sei immer der Kleinste gewesen, fühlte sich immer zurückgesetzt. Auch im Job wäre er immer nur herumgeschubst worden. Ihm sei es nie gelungen, sexuellen Kontakt zu Gleichaltrigen aufzunehmen. Psychiater Hans Leigraf spricht über das Familienverhältnis von M., bei dem es nicht den normalen Abnabelungsprozess gab. M.'s Mutter fiel es sehr schwer loszulassen. Sogar noch an dem Tag, an dem Sandra gefesselt war, ging M. bei seiner Mutter vorbei, um dort seine Wäsche abzuholen. Psychiater Ludwig Körber berichtet über W., dass er ihm unbedingt erzählen wollte, dass er damals als Kind mit kochendem Wasser übergossen wurde und sich niemand danach um ihn kümmerte. Er berichtet ihm einen Vorfall mit seinem Wellensittich, auf den er unabsichtlich als Kind drauftrat. Seine Mutter sei eiskalt gewesen, habe seinen Lieblingsvogel einfach in den Müll geworfen, vor seinen Augen. Die Gutachter attestieren W. und M. volle Schuldfähigkeit. Die Nebenklage der Eltern plädiert auf Sicherheitsverwahrung. Die Richter verurteilten M. und W. zu lebenslanger Freiheitsstrafe und stellten ebenfalls eine besondere Schwere der Schuld fest. Richter Null sagt: Die Angeklagten M. und W. haben ganz furchtbare Taten begangen, für die es ein Vergeben nicht geben wird. Er betonte die Ausnahmestellung des Prozesses. Bislang habe er in keinem seiner Verfahren etwas Kaltherzigeres, Brutaleres oder Menschenverachtenderes gehört. Wegen der Forderung an Stammtischen, im Bus und auf der Straße nach drastischeren Strafen habe er bis zur Urteilsbegründung überlegt, ob er das Urteil im Namen des Volkes verkünden solle. Ja, kurz dazu, es kam wohl vor dem Aachener Landgericht von rechtsradikalen Parteien zu einer Demo, die dann gefordert haben, dass die Täter eine Todesstrafe bekommen sollen. Genau, und natürlich wollte der Richter nicht, dass er auf der Seite dieser rechtsradikalen Parteien steht. Deswegen hat er das dann nochmal gesagt. Ich habe es getan in der Hoffnung, dass die Mehrheit unser Urteil versteht, sagte er. Eine lebenslange Freiheitsstrafe, sagt Noel, ist schlimmer als der Tod. Er sprach sich klar gegen die Todesstrafe aus. Damit würde man sich auf die Ebene eines Mörders herabbewegen. Manchmal lese man, dass die Todesstrafe humaner sei als lebenslänglich. Auf die Angeklagten bezogen bedeutet das, dass sie als Kindermörder im Gefängnis auf der untersten Stufe ständen und sich über einen längeren Zeitraum nicht gefahrlos bewegen könnten. Das könnte vielleicht schlimmer sein als der Tod, sagte Noel. Noel machte deutlich, dass nicht W., wie von M. behauptet, die treibende Kraft war. W. und M. waren gleichwertige Partner, hielt Noel fest. Beide seien sie eher ängstliche und feige Typen und gehörten zu den Verlierern. W. habe ein Leben lang ohne jegliche Perspektive geführt. W. habe ein Leben ohne jegliche Perspektive geführt. W. habe einen unauffälligen schulischen und beruflichen Werdegang gehabt. Zusammen aber sollten sie eine unbarmherzige Gemeinschaft bilden, sagte Noel. Selbst Sachverständige hätten keine Begründung gefunden, warum die beiden die Taten begangen hätten. Das Urteil sei ein juristischer Schlusspunkt. Trotzdem würden die Eltern von Tom und Sonja, die Verwandten und Freunde, die Bürde dieses Verbrechens ein Leben lang tragen müssen. Ich hoffe, dass bei den Eltern eine relative Ruhe einkehren wird. Und ich hoffe, dass sie allein und schweigend das Grab ihrer Kinder besuchen können, ohne dass sie der Fragen der Medien beantworten müssen, sagte Gerd Noel. Ja, das war heute ein sehr schwerer Fall, auch habe ich wirklich lange überlegt, ob ich den Fall überhaupt machen soll, weil ich da immer so mit mir hadere, ob ich dann den Menschen nicht noch mehr Aufmerksamkeit gebe. Aber mir geht es halt darum, dass das Thema Aufmerksamkeit bekommt, weil das nun mal die Realität ist, auch teilweise alltägliche Realität für viele Kinder und Jugendliche, die sexuelle Gewalt erleben. Ich werde auch zu dem heutigen Fall keine Bilder hochladen. Ich werde einen Infopost dazu machen, dass ihr euch auch selber die Zeitungsartikel durchlesen könnt, die ich auch für respektvoll halte. Die werde ich euch auf jeden Fall geben, dass ihr euch auch ein bisschen selber informieren könnt. Ja, Raffi, die beiden haben ja nach deutschem Strafrecht die lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Mhm. Weißt du, wie lange das hier in Deutschland ist?
25 Jahre, oder?
Ich 20? Ich lese dir mal den Gesetzesabschnitt vor, ja? Mhm. Also unter einer lebenslangen Freiheitsstrafe versteht man in Deutschland einen Freiheitsentzug auf unbestimmte Zeit. Nach frühestens 15 Haftjahren kann die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. In diesem Fall dauert die Bewährungszeit 5 Jahre.
Okay.
Genau, und am 31. März 2017 befanden sich in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 51.643 Personen im Strafvollzug, davon 48.609 Männer und 3.034 Frauen. Und davon waren 1.831 zur lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, 1.720 Männer und davon 111, also und von der Zahl eben 111 Frauen. Und von dieser ganzen Zahl, also von den 1.831, waren 561 in Sicherungsverwahrung.
So viele, echt?
Ja. Aber man darf auch die Sicherungsverwahrung nicht mit der Freiheitsstrafe verwechseln. Also es ist unterschiedlich.
Ja,
Genau, das ist einfach ja was anderes nochmal.
die Haftbedingungen sind dann ja auch anders.
Genau, ja.
Aber ab wann kommt man dann in Sicherheitsverwahrung? Ja, nicht nach den 15 Jahren, sondern man sitzt ja dann noch länger, oder?
Ja, also ich habe hier so einen Fragenkatalog aufgeschrieben von einer juristischen Website. Die wird hier mal die Frage und Antworten vorlesen, wenn mich das auch sehr interessiert hat. Also hier ist zum Beispiel eine Frage gewesen: Ist eine lebenslange Freiheitsstrafe wirklich ein Leben lang? Und hier steht halt auch, dass weit verbreitet die Annahme ist, dass die lebenslange Freiheitsstrafe in Deutschland 15 Jahre beträgt, aber das entspricht halt nicht wirklich den Tatsachen. Und jetzt steht hier, wann kann nach deutschem Recht überhaupt eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden? Also, zum Beispiel steht hier Mord, besonders schwerer Fall des Totschlags. Also das sind die zwei Delikte, in denen das eine lebenslange Freiheitsstrafe zur Folge haben kann. Genau. Dann lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren gibt es für Hochverrat gegen den Bund sowie eine Reihe von Qualifikationsdelikten, bei denen wenigstens leichtfertig der Tod eines Menschen verursacht wird. Genau, also zum Beispiel gefährliche Körperverletzung oder einfache Körperverletzung, aber bei der man davon ausgehen kann, dass derjenige das leichtfertig gemacht hat. Weißt du ungefähr, was ich meine?
Okay, ja.
Genau. Dann ist hier auch noch zum Beispiel Raub oder räuberische Erpressung mit Todesfolge, Brandstiftung mit Todesfolge, erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge oder Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit Todesfolge.
Okay.
Genau. Jetzt steht hier, wie lang ist denn jetzt letztendlich die lebenslange Freiheitsstrafe? Lese ich dir auch mal kurz vor. Sehr hartnäckig hält sich in der breiten Öffentlichkeit die Auffassung, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe in Deutschland 15 Jahre beträgt. Diese Annahme ist jedoch, wie ich jetzt eben schon gesagt habe, nicht zutreffend. Im deutschen Strafrechtssystem gibt es zwei Arten der Freiheitsstrafe: die zeitige und die lebenslange Freiheitsstrafe. Und die zeitige Freiheitsstrafe hat dabei ein Mindestmaß von einem Monat und ein Höchstmaß von 15 Jahren. Aber die lebenslange Freiheitsstrafe ist nach dem Grunde nach eigentlich wirklich tatsächlich ein Leben lang. Aber im Jahr 1977 hat dann das Bundesverfassungsgericht entschieden, die Menschenwürde verbietet, also würde es quasi das Gebot sein, dass jeder Inhaftierte zumindest die Chance haben muss, wieder freizukommen.
Ja.
Und deswegen ist das mit den 15 Jahren, weil das sonst nach Bundesverfassungsgericht gegen die Menschenwürde geht. Genau.
Aber wie ist das denn, wenn zum Beispiel bei einem Mord eine
Schwere der
besondere
Schuld, besondere Schwere der Schuld kommt. Da
Danke.
komme ich gleich noch zu. Genau, über die besondere Schwere der Schuld sage ich nämlich gleich noch was. Ich würde gerne noch ein Zitat zu der Entscheidung vorlesen, wie das dazu kam, dass mit der Menschenwürde, also dass das nur 15 Jahre erstmal sein dürfen. Zu den Voraussetzungen eines menschenwürdigen Strafvollzugs gehört, dass dem zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten oder Verurteilte grundsätzlich eine Chance verbleibt, je wieder der Freiheit teilhaftig zu werden. Die Möglichkeit der Begnadigung allein ist nicht ausreichend. Vielmehr gebietet das Rechtsstaatsprinzip die Voraussetzungen, unter denen die Vollstreckung einer lebenslangen Freiheitsstrafe ausgesetzt werden kann und das dabei anzuwendende Verfahren gesetzlich zu regeln.
Ja, okay. Ist ja auch sinnvoll. Es hat ja auch irgendwann einfach keinen Mehrwert mehr, wenn jemand einfach nur sein Leben lang im Knast verbringt. Der kann ja viel mehr zurückgeben nach, sagen wir mal, 15 oder 20 verbüßten Jahren, wenn er wieder rauskommt, als wenn er dann noch mal so lange oder noch länger im Knast sitzt, wie das in den USA der Fall ist. Ist zumindest meine Ansicht. Natürlich für für Opferfamilien oder so in einem Mordfall ist das natürlich was anderes. Oder da hat man bestimmt einen anderen Blickwinkel darauf. Trotzdem finde ich das, also mal den Fall gesetzt, jemand bringt sehr jung jemanden um, wenn der 20 Jahre verbüßt hat.
Was meinst du denn mit sehr jung? Weil da könnte ja unter
Sagen wir
anderem
mal
auch noch das,
18.
ja, da könnte sogar noch das
Oder
Jugendstrafrecht,
25.
ja. Ich glaube, da wirst du auch immer noch mal begutachtet, wie sehr du schon die ja, die die Reife der Entwicklung hast auch und so. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
Der hat ja durchaus, auch wenn das super schlimm ist, aber wenn derjenige glaubhaft vermitteln kann, dass er das gesühnt hat,
ja,
auch die Chance verdient.
Na, die müssen ja auch Dinge machen, also die, der Resozialisierungsprozess und so, die müssen ja auch Sachen wirklich tun.
Das ist jetzt, ich glaube, dass das da eine Rolle spielt, dass das eben für die Gesamtgesellschaft, die bekommt mehr zurück, wenn derjenige freikommt und eben dann aktiv auch was zurückgeben kann.
Ja, wir reden natürlich jetzt nicht hier über die zwei Männer, was die gemacht haben, weil das ist schon gut, dass die Sicherheitsverwahrung und
die haben Sicherheitsverwahrung bekommen,
Die haben Sicherheitsverwahrung und ja auch eine besondere Schwere der Schuld bekommen. Genau, also
Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, da ging es mir um
Generell meinst du,
in so
genau.
In dem Fall bin ich da auch absolut bei dir.
Und hier steht auch noch, dass das Gericht den Rest einer lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung aussetzen kann, wenn 15 Jahre der Strafe verbüßt sind, nicht die besondere Schwere der Schuld des Verurteilten, die weitere Vollstreckung gebietet, also jetzt, wie es jetzt bei uns der Fall ist, das verbietet das dann einfach, dies unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der allgemeinen Verantwortung der Allgemeinheit verantwortet werden kann, und die verurteilte Person einwilligt. Also vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen, nö, ich will das aber vielleicht nicht, ich will. Ja doch, ich kann mir,
wenn du ganz lange sitzt, ja.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das dann auch komisch sein kann. Oder du sagst, okay, hier sind meine Strukturen, hier ist meine Ordnung, ich will hier drin bleiben, das bietet mir Sicherheit. Ich kann mir das vorstellen.
Ja. Ja, gerade bei Gewalt, Straftätern.
Ja. Also Zusammenfassung ist, eine lebenslange Freiheitsstrafe ist nicht nur bei einer Verurteilung wegen Mordes, sondern auch bei einer ganzen Reihe von Delikten möglich. Und eine lebenslange Freiheitsstrafe ist in Deutschland grundsätzlich ein Leben lang. Frühestens nach 15 Jahren besteht aber unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, den Rest der Strafe zur Bewährung auszusetzen. Der Stand ist jetzt von 2019, den ich da habe. Genau, dann kommen wir jetzt mal zu einer besonderen Schwere der Schuld. Raffi, was stellst du dir denn unter diesem Satz vor? Also wie würdest du sagen, ist das gesetzlich geregelt?
Ich würde vermuten, dass es da bestimmte Kategorien gibt, ähnlich wie bei Mordmerkmalen. Und wenn eine oder mehrere davon erfüllt sind, dass dann die Möglichkeit besteht, jemanden, also die juristisch festzustellen und ihn danach zu verurteilen, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher.
Dann lese ich jetzt auch kurz vor, was ich dazu gefunden habe. Die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld setzt voraus, dass das gesamte Tatbild einschließlich der Täterpersönlichkeit von den erfahrungsgemäß gewöhnlich vorkommenden Mordfällen so sehr abweicht, dass eine Strafaussetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung nach Ablauf der Mindestverbüßungsdauer von 15 Jahren auch bei dann günstiger Täterprognose unangemessen erscheint. Sorry, der Schlacher, aber es war ein fucking langer Satz gerade. Also das muss quasi eine Tat sein, die so, ja, ich glaube, einfach nur extrem schockierend ist und denkt, wie herzlos, also so wie herzlos kann das sein, wie jetzt hier die zwei Kinder auf die grausame Weise umzubringen.
Ja.
Ja. Hier steht ja auch gewöhnlich vorkommenden Mordfälle.
Das heißt aber, wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt ist, wann hat man dann Chance auf Bewährung? Gar nicht.
Dann gar nicht. Dann ist... Also, ich hoffe, dass das so ist. Gerne, wenn das nicht so ist, wie gesagt, wir sind keine ExpertInnen, aber wir machen das ja auch nicht hauptberuflich und gucken dann immer nur so in kleine Aspekte rein. Wenn da jemand was Näheres drüber weiß, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ja, genau, das war unser heutiger Fall. Genau, ich würde euch auf jeden Fall noch raten, wenn ihr denkt, dass ihr jemanden kennt oder irgendwas mitbekommt, wo ihr denkt, da könnten vielleicht Kinder unter sexueller Gewalt leiden, dann könnt ihr euch auf jeden Fall immer bei dem Kinderschutzbund melden in eurer Stadt. Ich werde euch auch eine Nummer in die Shownotes machen, wo ihr euch melden könnt. Ich werde euch auch auf jeden Fall eine Seite geben, wenn ihr auch selber denkt, dass ihr vielleicht jemanden kennt, der eine pädophile Neigung hat. Da gibt es kostenlose Therapieangebote für Personen, auch online. Die Seite heißt bevorwaspassiert.de. Das finde ich auch immer ganz wichtig, das zu wissen. Wie gesagt, das auch wichtig ist, dass es da Anlaufstellen gibt. Ja, ich hoffe, euch hat der Heimatfall gefallen. Was heißt gefallen? Ihr findet die Kategorie gut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn vielleicht einer von euch auch einen Heimatfall hat, den wir vielleicht hier auch mal besprechen könnten. Ja, wir verzichten heute auf viele Spaßigkeiten, weil irgendwie ist mir bei dem Thema heute gar nicht so danach.
Ja.
Ja, wir freuen uns, euch wieder zur nächsten Folge begrüßen zu können. Und heute, weil unser Heimatfall ist, ein doppeltes
Schöwa.
Schöwa. Schöwa.